Hallime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir sitzen jetzt bei dir zu Hause, draußen. Ja. Und das ist ganz erstaunlich, weil du vor 5 Tagen ein ganz besonderes Ereignis hattest.
Richtig. Und ich bin tatsächlich am Anfang der Woche, am Montag, operiert worden. Mhm. Ich habe eine neue Hüfte bekommen. Und ich muss dir sagen, jetzt hier zu sitzen, im Garten, 5 Tage danach, zu Hause, wenn du mir das vorher erzählt hättest, hätte ich es nie geglaubt.
Ist ja erstaunlich, weil so eine Operation ja durchaus groß ist. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich angefangen hatte zu arbeiten, lagen die Patienten teilweise 3 Wochen im Krankenhaus. Und ich bin jetzt vor einer Stunde hierher gekommen und du hast mir sogar die Tür geöffnet.
Richtig. Und ja, ich muss dir auch sagen, man wurde gleich am ersten Tag der OP aus dem Bett gescheucht.
Da hat sich ein bisschen was verändert, ne?
Aber muss ich dir sagen, ich hatte gar keine Vorstellung, muss ich dir sagen. Vielleicht bin ich auch ganz unbedarft reingegangen. Ein paar komische Gefühle hatte ich schon, aber bin ganz unbedarft reingegangen. Ich wusste auch gar nicht, was danach so alles passiert mit mir. Und es war wirklich so, dass man an der Bettkante sitzen musste und dann die ersten Schritte machen musste.
Aber fangen wir doch mal ganz vorne an. Das ist ja nicht erst so, dass du seit letzter Woche Beschwerden hattest an dem Hüftgelenk, sondern das hat ja schon sehr früh angefangen.
Ja, wenn ich heute darüber nachdenke, wann es wirklich angefangen hat, muss ich dir sagen, es hat doch Jahre vorher angefangen. Ich habe viele Psoas-Blutungen gehabt und man muss sagen, ich habe dadurch, dass ich an verschiedenen anderen Gelenken eine schwere Arthropathie habe, ist es so passiert, dass ich natürlich die andere Seite, nämlich die rechte Seite, viel mehr belastet habe. Dadurch natürlich das Hauptgewicht und die Hauptbelastung auf der rechten Seite hatte. Und das über Jahre. Und ich habe immer mal wieder ein Ziehen, ein Zwacken an der rechten Seite, an der rechten Hüfte gehabt. Und es wurde immer wieder darauf zurückgeführt, naja, vielleicht ist es wieder der Psoas. Ultraschall wurde draufgelegt, geguckt, geschaut, ist es eine Blutung? Ja, könnte sein, ein bisschen Flüssigkeit und so weiter. Und es wurde immer wieder darauf zurückgeführt, dass es eigentlich aufgrund der Psoasblutung möglicherweise auch das Zwacken zu erklären wäre. Ja. Naja, und weißt du, auch wenn man dann mit dem Ultraschall die Hüfte sich angeschaut hat, war alles noch eigentlich alles normal. Und man wäre auch gar nicht auf die Idee gekommen, sich die Hüfte anzuschauen, weil, wie du weißt, die Hüfte ist ja nicht im Fokus der Hämophilie-problematischen Gelenke.
Ja, es gehört nicht zu den Zielgelenken.
Ja. Null, du weißt ja, das ist Knie, Sprunggelenk und Ellenbogengelenk. Und wer denkt schon an die Hüfte? Also zumindest nicht in dem Maße, muss man sagen. Und das wurde dann in den letzten 1-2 Jahren zunehmend schlimmer, dass ich ja wie eine Art Watschelgang entwickelt habe. Ich lief dann rum wie eine Ente, muss man sagen. Ich lief dann immer so hin und her und wusste gar nicht, wohin mit meiner Hüfte, muss ich sagen, mit meinem Becken. Es kippte immer schneller und ich verlor immer mehr die Stabilität. Auch da wurde mir angeraten, doch mehr und mehr in das physiotherapeutische Training zu gehen, Muskeltraining. Das war auch erfolgreich zum Teil. Der Schmerz wurde dann aber in den letzten Monaten zunehmend spitzer. Spitzer und unerträglicher. Und wie du weißt, Hämophilie-Patienten, die viele Zielgelenke haben, können ja viel Schmerzen, ja, ich würde sagen, ertragen, aber zumindest können sie gut handeln und wissen, wie sie gut strategisch nicht umgehen, aber zumindest ist, dass sie versuchen, das Ganze auszubalancieren. Das ging nicht mehr, das auszubalancieren. Also ich konnte nicht mehr schummeln, ich konnte nichts mehr ausbalancieren, ich konnte nichts mehr. Und ich war dann an einem Punkt angekommen, wo ich eben meine Schmerzmedikation nicht mehr mit einer klassischen Ibuprofen habe einsetzen können oder mal einer Voltaren oder mal einer Acoxia oder sonst irgendwie, sondern ich musste tatsächlich Ja, etwas höher dosieren mit anderen Medikamenten wie Novalgin und Tilidin, muss ich dir sagen. Und das war ein Punkt, den ich nicht kannte.
Wo hast du denn den Schmerz verspürt?
Direkt alles, was um die Hüfte herum ist. Das heißt, ich konnte dir nicht sagen, es ist der Hüftkopf, aber wenn man mich untersucht hat, war eigentlich klar, es ist die Hüfte. Dummerweise, nicht dummerweise, vielleicht erfreulicherweise, hat man dann ein MRT gemacht. Das MRT zeigte nicht besonders viel. Wobei man ja immer sagt, im MRT sieht man doch immer
Alles.
alles. Da hat man aber nur so Flüssigkeit gesehen und Synovitis gesehen. Naja, und weißt du, man will ja immer schauen, dass man jeglichen operativen Eingriff ja umgeht. Ne? Kein hämophiler Patient mag Operationen, aber grundsätzlich mag man ja Operis nicht. Naja, und dann war so die Idee, wir haben ja viel über Synovitidin gesprochen, ob man nicht da auch eine RSO machen kann. Das wäre ja nun eine kleine Spritze, die man machen kann. Und das ist dann auch durchgeführt worden. Es ist Flüssigkeit aus dem Gelenk rausgezogen worden, nämlich über, ich glaube, 60 Milliliter.
Was sehr viel ist für das Hüftgelenk.
Oder? Das ist wahnsinnig viel. Und dann wurde die Radioaktivität reingespritzt. Und ich habe in den ersten Wochen, war das top. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist jetzt die Lösung gewesen und das ist die Heilung gewesen. Das Ganze bekam eine ganz schlimme Wendung in der ungefähr fünften, sechsten Woche. Dann wurden die Schmerzen wirklich unerträglich. Das heißt, wenn ein Luftzug mir nur entgegenkam, habe ich schon gedacht, die Welt bricht zusammen.
Das heißt, du hast das alles nicht mehr kompensieren können.
Nichts mehr. Ich konnte nichts mehr kompensieren. Im Sitzen nicht, im Schlafzustand nichts mehr, gar nichts mehr. Ich konnte gar nichts mehr handeln. Ich wusste nicht mehr, wohin mit mir und ich wusste nicht, wie ich mich hinsetzen sollte, mich hinlegen sollte und wusste, dass das kein Zustand mehr ist. Es ging nicht mehr und wusste auch gar nicht, warum die RSO jetzt alles so, ja, verschlechtert hat. Und ich habe gedacht, Mensch, hätte ich mal diese RSO nicht gemacht. Ich bin ja so ein ganz großer Fan von einer RSO, aber die war an dem Punkt, das war nicht gut. Und
Ich glaube, dann wurde ein Röntgenbild gemacht.
genau, und dann kam die Wahrheit zum Vorschein. Und zwar knallhart. Und dann sah man, dass eben der Hüftkopf mit der Hüftpfanne kaum Platz hatte. Das heißt, ich hatte da kaum noch einen Gelenkspalt, so wie man das eigentlich von Kniegelenken kennt. Und dann bekam ich einen Schreck. Und damit wurde mir auch klar, warum ich so viel Schmerzen habe, weil da war nicht mehr viel Platz, weil da eben Knochen auf Knochen, ja, reibte, muss man sagen.
Dann zeigt ein Röntgenbild dann doch manchmal mehr Wahrheit als ein MRT. Es ergänzt sich zumindest ganz gut.
So kam es mir zumindest vor, und das ist vielleicht auch die absolute Wahrheit, das Röntgenbild zu sagen, ist das Gelenk wirklich, wie stark ist das Gelenk tatsächlich zerstört? Und es ist zerstört gewesen, muss man sagen. Und
Was
dann
hat dann dazu geführt, dass du dich zur Operation entschieden hast?
Die Schmerzen.
Der Schmerz.
Der Schmerz. Den konnte ich nicht mehr handeln. Ich habe so viel Schmerzmedikamente eingenommen und wusste für mich, dass das kein Zustand sein kann, dass ich jetzt über Jahre führen werden. Das wird nicht gehen. Also ich kann nichts. Und ich wusste auch nicht, inwieweit die Schmerzmedikation dann noch weiter gesteigert werden musste. Wusste ich, dass das kein Zustand ist. Und glaube auch, dass ich für mich wusste, ob ich die Operation nun dieses Jahr oder im nächsten oder in den nächsten 2, 3 Jahren führe, sie wird gemacht werden müssen.
Ja.
Und dann damit habe ich mich entschieden zu sagen, nee, lieber jetzt. Es ist gerade, naja, es wird schöner draußen. Ich kann mich besser motivieren. Und ich dachte, wenn nicht jetzt, ist der beste Zeitpunkt jetzt.
Jetzt ist es ja so, du hast ja eben schon angesprochen, keiner möchte gerne operiert werden. Und ich bin da voll auf deiner Seite und denke mir aber manchmal, ich weiß noch viel mehr, was in so einer Operation passieren kann. Wahrscheinlich habe ich noch viel mehr Angst als der Patient. Wie ist es dir ergangen?
Ähnlich muss ich dir sagen. Ich meine, ich bin ja kein Operateur in dem Sinne, aber ich weiß ja schon, was passiert und wie die OP-Technik und was in der OP letzten Endes gemacht wird. Und habe dann aber für mich entschieden, das komplett auszublenden, weil ich mich tatsächlich dann entschieden habe, das in die Hände des Operateurs zu legen. Ich wurde tatsächlich auch von Thomas Wallny gefragt, welche Art von Hüfte ich eingesetzt bekommen möchte, und wurde nochmal versucht worden, wurde zu diskutieren oder zumindest mich mit einzubinden. Und dann habe ich Thomas gesagt, Thomas, sei mir nicht böse, aber das ist nicht mein Fachgebiet. Ich gehe zu dir und lass mich von dir operieren, und da vertraue ich auf das, was für mich das Beste ist. Und nicht, weil ich jetzt blind vertraue, darum geht es gar nicht, aber es geht darum, ich verstehe davon nichts. Und man kann mir ganz viele Studien vorlegen, und am Ende des Tages hat er mich so beraten, wo er gesagt hat, das ist die Hüfte, die ich jahrelang eingesetzt habe, mit denen ich die allerbesten Erfahrungen gemacht habe. Es kann sein, dass vielleicht mit anderen Hüftarten, die eingesetzt werden, die vielleicht andere Studienergebnisse gebracht haben, das müsste dann ein anderer Operateur vielleicht machen. Und von daher habe ich mich gar nicht auf das Thema eingelassen, welche Studien gelaufen sind oder welche Art von Hüfte eingesetzt wird, sondern ich habe mich wirklich dann hingesetzt und gesagt, ich möchte von Thomas Wallny operiert werden, und habe dann darauf vertraut, wo er die besten Erfahrungen über die Jahre gemacht hat.
Mit dem System, mit dem er am besten zurechtkommt.
Genau.
Ja. Und da stimme ich ihm oder dir völlig zu. Es gibt Studien, und diese Studien zeigen dann, dass vielleicht die eine ein Jahr länger hält als die andere. Letztendlich sind diese Studien ganz gut, um zu sehen, ob grundlegende Materialfehler mit eingebaut sind oder nicht. Aber das Entscheidende ist ja, dass der Operateur damit gut zurechtkommt. Und wenn der Operateur mit der Hüfte am besten zurechtkommt, ist das für dich das Beste.
Und so habe ich mich letztendlich in seine Hände begeben. Und er hat mir dann einen Tag vorher nochmal diese Hüfte nochmal gezeigt. Das ist dieser Schaft, der dann in den Oberschenkel reingebohrt wird, also reingelegt wird, zementfrei. Das heißt, man hat früher wohl bei Älteren, zu denen ich wahrscheinlich noch nicht gehöre, aber die wirklich so zementiert, dass sie wirklich fest ist. Dann habe ich natürlich Sorge gehabt, ja gut, wenn sie zementfrei ist, was passiert denn dann? Kann ich dann gar nicht auftreten? Und davon hat er mich gleich befreit und meinte, du wirst nach der OP komplett auftreten können. Und das fand ich erstaunlich, muss ich dir sagen. Und dann hat er mir diesen rosanen Keramikkopf gezeigt und dachte so, oh, ich habe Barbie in mir, so ein bisschen, muss ich dir sagen. Wirklich wie so ein rosa Keramikkopf. Und darüber war so ein grauer Oberkopf, der in sich rau ist. Der so
die Oberfläche, ne?
Nee, die Oberfläche ist rau. Und das wird dann da drüber gepackt. Ja, und das wird dann eingebaut. Dann habe ich gedacht, mein Gott, so viel Metall in mir. Und ich dachte so, mal gucken, wie er da reinkommt, welchen Zugangsweg er nehmen wird. Ich habe dann gesagt, er kommt dann von der Seite. Ich wollte natürlich wissen, wie ich gelagert werde. Du weißt ja, ich habe ja noch Probleme auf der linken Seite. Habe natürlich Sorge gehabt, wie mein linkes Bein gelagert wird. Und als ich dann gehört habe, dass ich eben auf dem Rücken schlafen werde, war alles gut. Dann kommt da eben eine kleine Rolle unter meinem linken Knie. Und alles andere, muss ich dir sagen, fand ich dann für mich irrelevant, welchen Zugangsort er nimmt. Er hat das da von der Seite, wurde dann aufgeschnitten, und dann hat er
die OP gemacht.
Genau, und hat das Ding eingebaut. Ja.
Du hast geschlafen bei der Operation?
Ja, wunderbar.
Und als du dann aufgewacht bist?
Ja, da dachte ich, hups. Und dann guckte ich kurz auf die Uhr, und da dachte ich, oh, das sind ja gerade mal 2 Stunden her. Und da war ich ehrlich gesagt, wow, ich dachte, 2 Stunden aufgemacht, gesägt, gemacht, getan, Hüfte rein auf und Augen auf. Sensationell, muss ich dir sagen. Also ich fand das schon toll. 2 Stunden sportlich.
Ja, wahrscheinlich war es sogar noch schneller. Du hast einfach nur ein bisschen länger geschlafen.
Genau, das wird der Grund gewesen sein. Wahrscheinlich war es noch viel schneller. Ja. Aber ich habe dann nur die Uhr halt gesehen und dachte so, okay, das war wohl der 2-Stunden-Slot, den ich gesehen habe. Ja.
Wann hast du das erste Mal gesessen oder gestanden?
Das Ganze war ja frühmorgens war ich die Erste, die drangekommen ist. Und am Nachmittag habe ich an der Bettkante gesessen und bin dann ins Badezimmer auf die Toilette gegangen.
Am selben Tag?
Am selben Tag. Hm. Also keine Bettpfanne, kein Stuhl oder sonst irgendwas, sondern wirklich bin gelaufen.
Und wie hat sich das angefühlt?
Das war ein komisches Gefühl, weil ich glaube, es war eine Kopfsache. Mhm. Weil ich, da war viel in meinem Kopf noch drin. Wie fühlt sich das an? Wie könnte sich das anfühlen? Und ich habe mir alle möglichen Dinge ausgemalt, was jetzt passiert, wenn ich den Fuß auf den Boden setze. Mhm. Und ich glaube, das war eher das Problem bei mir, dass ich mir immer wieder vorgestellt habe, jetzt trete ich auf und was passiert jetzt mit dem Schaft? Mhm. Was passiert jetzt mit dem Kopf?
Ist das überhaupt fest, das Ganze?
Genau. Mhm. Und ich glaube, das war tatsächlich von mir kopfgesteuert. Mhm. Und deswegen habe ich mich tatsächlich auch aufgrund der Narkose, aber aufgrund der Gesamtkonstellation habe ich mich einfach unsicher gefühlt.
Du hattest doch vorher bei jedem Schritt einen Schmerz. Stechenden Schmerz, hast du gesagt. Ja. Wie war das nach der OP?
Weg.
Sofort?
Weg. Er war weg. Das ist doch, kennst du doch die Werbung, wenn man irgendeine Schmerztablette, Schmerz ist weg und so war es bei mir. Weg.
Ja.
Ganz schnell. Das heißt, weg.
Du hattest jetzt wahrscheinlich noch so eine Art Wundschmerz, oder, aber nicht zu vergleichen mit dem Schmerz, den du vorher hattest.
Gar nicht mehr, weil das war ein fieser, stechender Schmerz, der schlimmer war als Zahnschmerzen oder sonst irgendwas. Das war nicht auszuhalten. Mhm. Der war weg.
Ja. Jetzt habe ich dich heute hier laufen sehen und das war alles andere als unsicher gewesen. Also du hast dich schon sehr sicher gefühlt, weißt genau, was du machen sollst und was du nicht machen sollst. Genau. Aber was hat letztendlich dazu geführt, dass du diese Sicherheit bekommen hast?
Weißt du, es kommt ja immer darauf an, wer dich nach dieser OP begleitet. Mhm. Und wenn du bist ja erstmal im Krankenhaus und dann hast du ganz viele Menschen um dich herum, die dich ja mitbegleiten. Da bringt dir jemand das Essen rein, da ist eine Schwester, die die Tabletten hinlegt und so weiter. Und es gibt ganz viele Menschen um dich herum, die irgendwas tun. Es war tatsächlich ein Pfleger, der reingekommen ist zu mir, ein freundliches Lächeln aufgesetzt hatte und freundlich Guten Morgen zu mir sagte. Und ich dachte so, und fühlte mich gleich von diesem Lächeln wirklich so, dass ich dachte, ach, das ist jetzt nett. Und dann sagt er, wie geht's Ihnen heute? Ich, gut. Ich konnte gar nicht anders antworten, weil der war so freundlich. Da dachte ich, ich kann den doch jetzt nicht schlecht. Mir ging's auch gar nicht schlecht, muss man sagen. Und dann habe ich gesagt so, ich würde ja gern duschen. Da sagt er, ja. Ich so, wie mache ich das? In so einem Stuhl? Also, wie machen Sie es denn sonst zu Hause? Ich so, im Stehen. Also, ja, was machen wir jetzt im Stehen? Und ich, im Stehen. Okay, dann muss ich mal gucken, wie das jetzt geht. Dann meint er, ganz einfach. Sie stellen sich hin, wie sie es zu Hause auch machen, ganz einfach. Und ich reiche ihnen dann das Handtuch oder den Morgenmantel und dann ist gut. Und ich muss dir sagen, genau das war das Richtige, was er gemacht hat. Ich habe mich dann in die Dusche gestellt, habe geduscht. Und du weißt ja, wenn man sich dann frisch geduscht rauskommt, total frisch und alles wunderbar, rausgekommen. Mich hingesetzt, habe mich ja aufgehübscht, angezogen, fertig. Und da sagt er, so, und jetzt über den Gang. Ein bisschen können Sie jetzt ein paar Gänge, ein paar Schritte nochmal gehen. Und ich muss sagen, das war toll.
Das heißt, er hat dir mit Freundlichkeit Sicherheit gegeben.
Ja.
Also, und dann bist du den Gang hoch und runter gelaufen.
Bin den Gang hoch und runter gegangen und dann wurde mir aber nochmal nahegelegt, dass ich es nicht ganz so sehr übertreiben sollte, weil möglicherweise am nächsten Tag ich dann Muskelkater bekomme, was dann auch eingetreten ist, muss man sagen. Aber dann wusste ich, okay, meine Muskeln arbeiten.
Ja.
Und ich habe dann jeden Tag immer eine Folge mehr an Gangschritten durchgeführt. Und je mehr ich durchgeführt habe, desto sicherer wurde auch ich.
Ja.
Ich hatte mich noch nicht über das Treppen rauf und runter getraut, weil ich auf der linken Seite ein bisschen unsicher war und dachte, ach, reicht erstmal, wenn ich erstmal nur die geraden Strecken sozusagen nehme. Und wir haben heute Morgen, dir zusammen, bin ich die Treppe rauf und runter gegangen. Und das hat mir wieder Sicherheit gegeben. Das werde ich jetzt nicht vielleicht jeden Tag dreimal machen, aber ab und an werde ich das jetzt in das Programm bei mir einführen.
Was hat dich denn dazu bewogen, ich sag jetzt mal so früh aus dem Krankenhaus rauszugehen? Es war ja 4 Tage nach der OP.
Du weißt, du, für mich war der Punkt angekommen, was wird jetzt hier gemacht? Mhm. Was passiert jetzt hier? Und ich musste ja schauen, dass mein Umfeld zu Hause top eingerichtet ist. Das heißt, ich brauchte eine Toilettensitzerhöhung, ich brauchte eine Greifzange, ich brauchte einen Hosenanzieher, es gibt so Hosenanzieher, die man sich an die Hose klemmt, mhm, und dann kann man sich die Hose, weil man darf ja nicht über 90 Grad in, ja, der Hüfte beugen. Mhm. Man darf ganz bestimmte Bewegungen nicht mehr durchführen. Und dann habe ich mir vorgestellt, okay, das alles kann ich zu Hause mit ein bisschen Unterstützung zu Hause leisten. Und wie wir alle wissen, die Genesung per se, wenn sonst nichts anderes begleitet ist, ist zu Hause am besten. Mhm. Und deswegen habe ich mich eigentlich entschieden, wollte in meine doch sehr gewohnte und Umgebung wieder zurück, mhm, was jeder eigentlich möchte, zu Hause sein. Was man aber sicherstellen muss, dass man wirklich das Drumherum für sich auch wirklich vorher sich überlegt hat, dass das auch wirklich fester Bestandteil im Alltag ist. Mhm. Weil es darf nicht lückenhaft sein, weil, weißt du, wenn du bestimmte Dinge zu Hause nicht ermöglichen kannst, dann kann das nach Hause kommt zu einer Qual werden.
Mhm. Aber das kann man ja im Vorfeld schon alles organisieren.
Genau. Mhm.
Das. Eins würde ich ganz gerne noch ansprechen, das Thema Blutung. Mhm. Hattest du da ein Thema mit? Oder war das von der Substitution so gut gewesen, dass man da eigentlich gar nicht drüber nachdenken muss?
Naja, weißt du, ich bin ja gut, ich hatte einen schönen Substitutionsplan.
Mhm. Der ist im Vorfeld von dem Behandlungszentrum angefertigt worden.
Genau, das ist durchgeführt worden. Du kennst das ja mit Notfallnummer und wenn was passiert und so weiter. Ich selber hatte trotzdem Respekt. Es ist ja nicht, wo du einfach nur einen Hautschnitt machst und ein bisschen Muskulatur zur Seite schiebst, sondern hier passiert ja etwas, du sägst ja an einem Knochen. Mhm. Und da kommt wieder der Punkt, dass man viel zu viel weiß, dass der Knochen gut durchblutet ist. Mhm. Das heißt, dieser Knochen wird mit Sicherheit bluten. Mhm. Auch bei einem normalen Menschen, der keine Gerinnungsstörung hat.
Richtig.
Dann habe ich mir vorgestellt, was passiert, wenn es da zu einer Mehrblutung kommen sollte. Dann könnte es natürlich durchaus sein, dass dieser Schaft, der eingesetzt wird, wenn es blutet, dann auch nicht haften kann, weil eine Blutung selber wieder eine Entzündung hervorrufen kann und das alles eben selber nicht gut, der Heilungsprozess ist dann nicht gut. Und natürlich hatte ich Respekt davor und ich hatte dann auch wirklich gesagt, wirklich hatte die Päckchen so vorbereitet, wenn ein bisschen Blutung entstehen sollte, mich doch tatsächlich nochmal nachzuspritzen, auch mit dem jeweiligen Behandlungszentrum abgesprochen, was dann auch wirklich eingetreten ist. Mhm. Und ich habe auch während der OP Blut verloren.
Mhm. Was jeder tut bei so einer Operation.
Genau, auch das habe ich mir dann auch, habe ich mich belehren lassen und gesagt, okay. Und dann fühlt man sich aber auch erstmal schwach, weil man diesen Blutverlust erstmal nicht mit, einkalkuliert hat. Mhm. Man ist erstmal schwach, müde und dieser Blutverlust selber erst nach Tagen erst in die Erscheinung tritt, dass man bestimmte Dinge dann nicht gut machen kann. Man kann nicht lange sitzen, man kann auf einmal nicht stehen, nicht gehen und man merkt dann den Blutverlust und habe dann tatsächlich eine Eiseninfusion gebraucht. Mhm. Und das kann man wirklich jedem tatsächlich an der Stelle nur raten, wenn der Blutverlust da ist, damit man schnell auf die Beine kommt, weil man sich ja sonst unsicher fühlt. Und aber sonst muss ich dir sagen, ist meine Gerinnung super eingestellt. Ich muss jetzt sogar viel, viel weniger spritzen, als ich vor der OP gespritzt habe. Und das Ganze geht jetzt in Gang. Ich muss jetzt einfach nur das Laufen steigern und die Muskulatur steigern.
Ja, wie machst du das? Wie geht's weiter die nächsten Tage?
Laufen, laufen, laufen. Mhm. Das Beste ist das, was man eben beim Laufen aktivieren muss und versuchen, so das Bein abzurollen, als wenn man hat ja die Unterarmgehstützen noch zur Unterstützung,
ja,
und trotzdem versuchen, so zu laufen, als wenn man nicht so storchenartig läuft, glaube ich. Das ist, glaube ich, das einer der wichtigen Dinge, die man jetzt wieder neu erlernen muss. Also wie man das so schon sagt, gehen, verstehen und wirklich im Kopf, dass man wieder versucht, jeden einzelnen Schritt abzurollen mit seinem Fuß. Ne? Wirklich abzurollen und zu schauen, dass man eben nicht storchenartig.
Genau, du musst das neu lernen. Du hattest ja jetzt jahrelang ein Bewegungsmuster, das für dich okay war, aber jetzt zu der neuen Hüfte einfach nicht mehr passt.
Genau, und das muss man halt wirklich neu erlernen. Und ich glaube, das sind so die nächsten 2-3 Wochen, die ich da nutzen werde mit physiotherapeutischer Begleitung. Und man darf ganz bestimmte Dinge ja nicht machen. Man darf bestimmte Drehbewegungen nicht machen aus der aus der Hüfte, weil da ein Stück Kapsel, glaube ich, rausgeschnitten
wurde. Es wurde entfernt.
Mhm. Das heißt, die Hüfte ist nicht mehr in dem kompletten geschützten Rahmen drin. Und sie kann eben nach innen oder nach außen
auskugeln. Genau. Ne? Nur, das ist ja nur zeitlich begrenzt. Das bildet sich ja ein dickes Narbengewebe darum und das dauert jetzt ein paar Wochen und dann hast du dieselbe Sicherheit wie vorher.
Ja, und das ist, ich habe dann auch nochmal nachgefragt, wie schnell denn so eine Hüfte denn tatsächlich so bombenfest wäre, musste ich nochmal nachfragen. Ja. Dann wurde mir erklärt, dass nach 3 Monaten man bestimmte Werkzeuge benutzen muss, um sie wieder neu
auszuschlagen.
Du
hast so eine Primärstabilität, das ist, wenn sie erstmal verankert ist. Mhm. Ja, das ist so auf Pressfit, sagt man, ist sie verkeilt. Mhm. Und dann fängt der Knochen an, da reinzuwachsen. Und dann hast du irgendwann deine Sekundärstabilität. Genau. Und dann wird es schwierig, die rauszubekommen.
Genau, und dann wurde mir ganz klar erklärt, dann wird es schwierig, ohne Hilfsmaterialien und Hilfswerkzeuge sie wirklich einfach so rauszuziehen.
Das ist das eine. Und das andere ist eben diese dicke Narbe, die sich dann um den Hüftkopf und das Gelenk bildet und dann dir diese Sicherheit gibt, dass die eben nicht mehr rausspringt und du tagsüber gar nicht mehr drüber nachdenkst, welche Bewegung du eigentlich machen darfst und welche nicht.
Was ich aber erstaunlich finde, ich merke gar nicht, dass ich irgendwas Fremdes in mir drin habe.
Nee, warum auch?
Naja, ich dachte, das ist so ein komisches Gefühl. Ja. Klackert, weißt du, da ist so ein Keramikkopf drin. Oder irgendwas. Ich dachte, ich merke irgendwas, aber ich merke nichts. Nee. Das ist ja eher, als wenn nichts gewesen wäre. Ja, jetzt bis auf ein bisschen kleine Begleiterscheinung. Ja. Aber eigentlich merke ich, habe ich nicht dieses Fremdgefühl. Was ich eigentlich vermutet habe.
Ich bin mal gespannt, was du in 3 Monaten sagst. Mhm. Ich würde das gerne zum Anlass nehmen, in 3 Monaten nochmal zurückzublicken. Und du erzählst einfach mal so von der Zeit danach.
Sehr gerne.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan Biovitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.